Ja, Herrschaften, da wundert ihr euch zu Recht. Und da bitte ich vor allem die Fans ganz nach vorne. Also wer von euch sich so richtig Töfte im Harry Potter-Universum auskennt, möge mir bitte folgende Frage beantworten. Wie alt ist Hedwig, die Eule von Harry Potter? Denn diese Musik hier heißt nun mal Hedwigs Theme und ist auch im zweiten Teil von Fantastische Tierwesen zu hören. Und diese Vorgeschichte spielt ja nun mal 6 bis 7 Jahrzehnte vor Herrn Potter und vermutlich auch vor seiner Eule. Daher die berechtigte Frage, wie alt soll dieses Viech bitteschön sein?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ganz genau, das ist er. Schönen guten Abend. Und er stellt sich mehr als nur diese eine Frage zum neuesten Harry Potter Spin-off. Das kommt Donnerstag in die Kinos. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Da sprechen wir drüber und dann mit Anna Wollner über die Stars des Films. Die hat sie heute nämlich brandaktuell in London für uns getroffen. Außerdem ist Alexander Fehling bei uns zu Gast, seit Freitag zu sehen in der Serie Beat. Und da einer der schlimmsten Widersacher und Fieslinge, die jemals über einen Screen gekrochen sind. Mit ihm sprechen wir über glaubwürdiges Bösesein und wie das eigentlich so gut geht, wie er es macht. Und das machen wir gleich als erstes. Ein liebevoller Rückblick heute auf ein sehr erfülltes Leben, auf das von Marvel-Legende Stan Lee, den Erfinder so vieler Comichelden wie zum Beispiel Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil und so vielen anderen. Gestern ist Lee im gesegneten Alter von 95 Jahren gestorben. Wir schauen auf eins der kreativsten Leben im Showbiz zurück. Für ihn Stan the Man. Heute einen besonders großen Vorhang auf und die Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Also jetzt mal ganz im Ernst, Freunde. Superhelden in New York, hör doch auf.
Superheroes in New York, cameo.
Aus Cameos wie diesem, einem kurzen Ausschnitt aus dem ersten Avengers-Film, kennen ihn die meisten Marvel-Fans. Diesen alten Mann mit den etwas längeren, grauen, später weißen Haaren, dem kurz gestutzten, grauen, später weißen Schnäuzer und der Hornbrille. Irgendwie scheint dieser lieb aussehende Opi in allen Filmen des Marvel Cinematic Universe, des MCU, irgendwie immer eine kleine Nebenrolle ergattert zu haben. Sollten einige von euch bis jetzt für sich immer noch nicht rausgefunden haben, warum das so ist und was es damit auf sich hat, das in diesen Filmen war Stan Lee, der größte Superhelden-Comiczeichner und Erfinder aller Zeiten. Er hat mit seinen diversen Teams und Kollegen bei Marvel Figuren erfunden wie Spider-Man, Iron Man, den Hulk, Thor, Daredevil, Doctor Strange, die Fantastic Four und die gigantische Superheldenfamilie der X-Men. Also all diese von Millionen von Fans geliebten Comichelden, aus denen dann später im MCU die mega erfolgreichen Realfiguren wurden, die in ihren Filmen bisher, kurz mal festhalten, über 17 Milliarden Dollar eingespielt haben. Und die Schauspieler wie Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Tobey Maguire, Tom Holland, Chris Hemsworth und viele andere zu First-Class-Hollywood-Stars gemacht haben. Kein Wunder also, dass seit einigen Stunden wirklich rührende Erinnerungsfotos von eben diesen Stars mit dem Altmeister gepostet werden, seit bekannt wurde, dass Lee gestern im Alter von gesegneten 95 Jahren gestorben ist. Geboren am 28. Dezember 1922 als Stanley Martin Lieber in New York, Kind rumänischer Einwanderer und mit großem Zeichentalent, ist mit 17 als jüngster Redakteur ever bei Timely Publications eingestiegen. Daraus wurde später eben der weltberühmte Marvel Verlag. Und dann wiederum war es eine Drucksituation, die den großen Erfolg brachte. In den 50ern wurden nämlich die Superhelden-Comics von Konkurrent DC, Superman and Batman zum Beispiel, so erfolgreich, dass der Chef von Timely damals, Martin Goodman, zu seinem Kreativgenie Stan Lee ging und sagte: Du musst uns auch sowas erfinden. Lees erste große Antwort waren die Fantastic Four, dann nach und nach all die anderen Superhelden und das war halt der Beginn des heute größten Comic-Imperiums der Welt. Und als die dann in Real- oder Live-Action-Filmen das laufen lernten, hatte Lee selbst eben größten Spaß, diese Cameos als Mastermind zu spielen. Kleine Rollen, Easter Eggs oder Goodies für die Fans und hier vielleicht nochmal ein paar seiner schönsten Auftritte. In Deadpool zum Beispiel, im kurzen Dialog mit Ryan Reynolds.
Wow, nice suit. Zip it, Stanley.
Als Bibliothekar in The Amazing Spider-Man. Andrew Garfield kämpft als Spider-Man in der Bibliothek. Alle Möbel fliegen durch den Raum und Bibliothekar Stan Lee kriegt nichts, weil er mit dem Rücken zur Szene steht und fette Kopfhörer aufhat. Oder hier, Guardians of the Galaxy. Eine Szene auf einem fast völlig verlassenen Planeten. Nur Stan Lee mit ein paar ganz wenigen, sehr gequält guckenden Aliens.
Anyway, before I was so rudely interrupted, at that time I was a Federal Express man.
Sehr cool natürlich auch als Paketbote in Captain America 3 Civil War, kurzer Talk mit Robert Downey Jr. und John Cheadle.
Are you Tony Stank?
Yes, this is Tony Stank.
Und heute fast ein bisschen wehmütig zu hören, nochmal Guardians of the Galaxy, als ihn die genervten Aliens schließlich alleine auf ihrem verwaisten Planeten zurücklassen.
Hey, wait, where are you going? Hey, you were supposed to be my lift home. How will I get out of here? Hey, I've got so many more stories to tell. Guys. Oh, gee.
Rührend aus heutiger Sicht. I've got so many more stories to tell. Was hat diesen Mann angetrieben, all diese Figuren zu erfinden und damit ja auch all die Menschen, die drin gesteckt haben in den Figuren? Menschen wie Peter Parker, Tony Stark oder Bruce Banner, die als Superhelden natürlich Superkräfte hatten, als Mensch darunter aber auch Fehler und Makel, die ganz einfach waren eigentlich, wie jeder von uns und die auch vor allem über sich selbst lachen konnten. Was war die Motivation für all diese? Das wusste Stan Lee ganz genau, wie er in diesem Interview hier zum Beispiel mal gesagt hat.
I think whatever you do, you should do what you most want to do and what you're best at. Too many people don't really do what their heart's desire is. But they try to do something else because they think, well, it'll be easier to get a job or to make money. And if that happens, then when you're doing it, you feel like you're working. But if you do what you really want to do, you feel like you're playing. It's easier for you to do.
If you do what you really want to do, you feel like playing. Es gibt ganz viele tolle Videos auf YouTube, empfehle ich euch, wenn ihr euch das auch nochmal anschauen wollt. Wirklich tolle Zusammenschnitte von Kollegen, die sich da viel Mühe gemacht haben. Ihr müsst bei YouTube nur eingeben, Cameo Stan Lee, dann kriegt ihr sofort mehrere Videos, wo all diese Cameo-Auftritte zusammengeschnitten worden sind und wo man auch Ausschnitte aus Interviews mit Stan Lee sich nochmal angucken kann. Wirklich ganz toll. Eine ganz große kreative Persönlichkeit has left the building. 95 Jahre alt, gestern gestorben. Ein Mann, ohne den es die derzeit größte Kinoindustrie der Welt nicht gäbe, ohne den ganz viele außergewöhnliche Geschichten nie erzählt worden wären. Gute Reise, Stan Lee. Tiefe Verbeugung auch von Eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Die Aufmerksamen unter euch, also ihr alle, haben vermutlich seit Freitag zumindest mal in Beat reingeguckt. Diese neue deutsche Thriller-Serie auf Amazon Prime, die einfach wirklich richtig gut geworden ist. Wir haben letzte Woche mit zwei der Protagonisten gesprochen, mit Jannis Niewöhner und Caroline Herfurth. Jannis spielt Robert, genannt Beat, einen jungen Berliner Techno-Promoter, der mit seinem besten Freund zusammen einen mega angesagten Club hat. Caroline spielt eine Agentin, die versucht, Beat für sich und den europäischen Geheimdienst zu gewinnen, weil der neue Mitbesitzer des Clubs, Philipp Vossberg, offenbar richtig mächtig Dreck am Stecken hat. An den will der Geheimdienst ran. Dieser neue Mitbesitzer, gespielt von Alexander Fehling, ist so ein mieser Drecksack, dass er für mich ganz klar der dritte Hauptdarsteller im Bunde ist. So wirklich irre gut, abgrundtief böse gespielt und trotzdem dabei in jeder Sekunde glaubhaft. Alleine beim Zuhören stellen sich die Nackenhaare auf.
Wir arbeiten global, über alle Grenzen hinweg, denn unsere Verbindung wird nicht durch die Nationalität gestiftet oder den Glauben, sondern durch Geld. Das ist viel einfacher, denn im Gegensatz zu Gott kann man Geld anfassen. Sie haben mich gefragt. Ja, ich werde in einer halben Stunde Teilhaber eines familiengeführten und sehr, sehr erfolgreichen Unternehmens sein, das sich mit der Herstellung von Laserdiodenmodulen beschäftigt. Und ja, der Jahresumsatz der Firma Dyfed liegt bei 50 Millionen Euro. Und natürlich hatte sie bei den Vertragsverhandlungen der letzten Wochen erstaunt, dass ich mit einem so gering eingebrachten Kapital gleichberechtigter Partner werde. Aber seien Sie unbesorgt, ich habe Herrn Dyfed gegenüber zuvor bereits eine andere Leistung erbracht.
Wie kann man nur so abgrundtief böse auf der Leinwand rüberkommen, habe ich mich gefragt, nachdem ich jetzt 5 von insgesamt 7 Folgen dieser ersten Staffel gesehen und immer noch Schiss vor Alexander Fehling auf dem Screen habe. Und deshalb sprechen wir große Freude genau darüber jetzt mit ihm selbst.
Beat ist die neue Serie und es ist immer schön, wenn man nicht nur mit den Protagonisten von etwas sprechen kann, sondern auch mit, ja, Alexander Fehling. Das erste, was ich aufgeschrieben habe zu deiner Rolle war, was für ein Arsch, was für ein eiskalter Arsch.
Ja, das ist eine Frage der Perspektive.
Siehst du ganz anders?
Nee, ich habe das irgendwie ganz anders wahrgenommen. Mhm, ja. Von meiner Perspektive aus war das alles relativ verständlich. Aber ich kann verstehen, dass der eine oder andere, auch die eine oder andere Figur in der Serie, Schwierigkeiten mit ihm hat.
Jetzt kennen wir dich zumindest größtenteils aus Stoffen wie Am Ende kommen Touristen oder Inglourious Basterds. Das war sehr früh in deiner Kinofilmkarriere. Dann hast du Goethe gespielt, Labyrinth des Schweigens. Haben wir uns auch drüber unterhalten, über den Film damals. Mhm. Zuletzt Drei Zinnen, den ich super fand.
Ah, schön, freut
Toller
mich sehr.
Toller Film. Ja, freut mich. Ganz tolles, kleines Drei-Personen-Kammerspiel. Der Hauptmann jetzt zum Schluss noch. Also insofern sind wir ja eh schon bei dir thematisch da, wo die leichten Stoffe angesiedelt sind. Das Lustige, das liegt einfach.
Ja, stimmt. Da springe ich, sobald irgendwas Lustiges in der Nähe ist. Am besten was mit Ausrutschen. Da bin ich sofort am Start.
Ja, der Bananenschalenmann.
Richtig.
So kennen
richtig.
Wir dich.
Ja, so,
so kennen wir und lieben wir dich.
Ja, ja, genau. So bin ich rein.
Bei diesem Typen, den du jetzt in Beat spielst, trotzdem nochmal die Frage, auch wenn du schon einiges an echt eher gewürzteren Stoffen gespielt hast. Mhm. Wie gehst du ran an so einen Typ? Weil man ja immer wieder hört von euch, wenn man mit euch redet, ja, du musst aber durchaus auch in der Lage sein, verstehen, hast du eben schon gesagt, auch so eine Figur zu lieben. Mhm. Das Schlimme an dem Typ ist ja, der ist ja leise böse. Mhm. Der brüllt ja nicht rum.
Selten, ja.
Wo sammelst du den zusammen?
Ja, dieses mit dem Lieben, ne, die Figur lieben, es wird immer so viel gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich glaube, oder ob es für mich stimmt. Ich glaube, das Wichtige ist, man muss sich dafür interessieren. Das ist extrem wichtig. Ja, ob das nur Liebe ist oder so, ist erstmal gar ein bisschen egal. Naja, der Mann redet viel. Also wenn er da ist, dann redet er viel. Interessiert sich auch für die Dinge und hat insofern auch was zu sagen. Eine sehr fatalistische Lebenseinstellung. Aber insofern habe ich mich eigentlich vor allem inhaltlich erstmal gelehrt. Ich nähre mich sowieso meistens inhaltlich. Ja? Also was und Spielen, großer Aspekt des Spielens ist immer einfach anders denken. Anders denken, als man selber denkt. Also gucke ich, was ist das Material, was wollen die erzählen, worüber redet der? Und er redet wirklich über die verschiedensten Themen und nimmt sich Zeit dafür. Und dann zurückspulen, zurückrechnen, wo beginnen diese Gedanken, wenn am Ende solche Dinge gesagt werden? So, und so kommt man so langsam so rückwärts jemandem auf die Spur. Und dann hat man noch die Chance, also wie ich das hier hatte, mit dem Autoren und Produzenten auch noch ein bisschen die Figur zu entwickeln in ihren Äußerlichkeiten. Also wie lebt der, wie geht der mit der hedonistischen Welt um?
Dieses leise Böse, was ich eben gemeint habe, das ist ja in seinem Fall auch etwas, das sich äußert durch ein sehr ein beinahe unerträgliches Machtgehabe in dem, was er sagt, aber auch wie er es sagt. Mhm. Das ist ja auch ganz entscheidend dabei gewesen. Diese leisen Töne, ist das dann was man ausprobiert oder ist das von vornherein schon da? Weil ich finde, bei ihm ist es weder nur das eine noch das andere. Es ist nicht nur, was er sagt und nicht nur, wie er es sagt. Dieses oftmals suffisante, aber immer mächtige, was er ausstrahlt.
Naja, ich glaube, wichtig, diese Figur ist ja auch für die Figuren in der Serie so schwer zu fassen. Ja, das heißt, wenn ich mich nur für eins entscheide, dann wird ja schnell klar, was die Taktik hier ist mit der Figur, ne? Oder was, wie die Machart ist. Also am besten ist es ja immer, wenn man als Schauspieler seine Spuren verwischt. Ja? Also wenn man gar nicht weiß, was will er einem jetzt nur zeigen? Was will er einem jetzt erzählen? So ist es ja im Leben auch. Also wir haben so viele verschiedene Seiten. Der eine sagt, ja, der Alexander so und so. Der andere kommt so, was für Echter? Ich finde den eher so und so. Ne? Also sozusagen das zu finden. Wichtig war zum Beispiel, dass man ihm sehr, man muss ihm irgendwie gern zuhören.
Ja.
Weil er redet extrem viel, ja. Und das kann, wenn man dem nicht gerne zuhört, das heißt, wenn es nicht lebt und erfunden wird, auf irgendeine faszinierende Weise, dann ist es alles nur irgendwelche Texte, irgendwelche inhaltlichen Dinger, weil der Plot geht eigentlich nie weiter, wenn er auftaucht. Mhm. Also er hält immer so ein bisschen an. Mhm. Also das war wichtig. Und dann, glaube ich, der Ton kommt aus dem Inhalt, weil wenn die Inhalte, die er, über die er nachdenkt, die er fragt und die er erzählt, da brauche ich ja keine Lautstärke für. So, ich will das, was, dass das vorne ist, was der verkörpert, dass man das als erstes spürt. Und das ist natürlich, da gibt es natürlich die äußerliche Wahrnehmung und dann sind natürlich auch die Inhalte, wenn er so viel redet. Also richte ich mich danach. Die diktieren mir das gewissermaßen.
Dieses Diktat, auch teilweise vorgegeben, natürlich durchs Buch, durch die Story, durch die Charakterdefinition, auch wie Marco Kreuzpaintner sie gemacht hat. Wie wichtig ist das für dich im Verhältnis zu selbst dann vor Ort auch noch entwickeln zu können? Also wie würdest du das Verhältnis beschreiben?
Also am besten ist immer eine Mischung. Hier war es glücklicherweise tatsächlich so, da ich kannte alle Bücher und dann habe ich mich entschieden, die Rolle zu spielen und hatte dann die Möglichkeit, mit dem Produzenten, den ich schon länger kenne, und dem Autor Norbert Eberlein wirklich nochmal 3 Tage in Klausur zu gehen und nochmal genau an die Figur ranzugehen und an die einzelnen Themen, worüber er spricht und an die Ecken und Kanten und das wirklich nochmal in Frage zu stellen, das weiterzuentwickeln. Und wenn die Leute wie Norbert Eberlein, der Autor, und Christopher Doll, der Produzent, wenn die selbstbewusst genug sind, das zuzulassen, ja, und sich dann nicht in ihrem Ego oder was es ja auch gibt, irgendwie gekränkt fühlen und offen sind und wollen, dass es besser und tiefer wird, dann ist es natürlich wunderbar. Und hier war es so. Und da konnte ich dann schon auch noch ein bisschen mitentwickeln und wir haben dann viele Sachen erfunden. Was hat der für einen Körper? Wie geht der mit Männern und Frauen um? Wie ist der überhaupt mit Menschen? Wie geht der mit dem ganzen hedonistischen Welt, die eine große Rolle in der Serie spielt, um, trinkt er. Also lauter diese Dinge. Ne? Und da hatte ich jetzt wirklich, hier hatte ich viel Möglichkeiten, das zu kreieren. Das ist aber wirklich was viel im Vorhinein passiert. Ne? Und dann musst weiter gucken, weil es gibt wirklich hinten noch längere Strecken. Da haben wir dann zwischendurch auch geprobt. Also entwickelt man was bei der Probe. Aber viel Zeit ist da nicht. Also man muss im Vorhinein viel machen, um dann so frei wie möglich am Drehtag zu sein.
Nimm uns doch bitte mal kurz mit auf die Reise von Homeland zu Beat. Wie unterscheiden sich amerikanische Spionage-Thriller-Serien von deutschen? Du hast in beiden mitgespielt.
Ja, es ist immer so ein bisschen immer wieder dieselbe langweilige Antwort.
Mach sie spannend.
Ja, mach sie spannend. Und ich weigere mich.
Ja.
Aber es hat immer einfach so mit den Leuten zu tun, mit denen man arbeitet. Das ist der große Unterschied. Natürlich war bei Homeland ein kleines bisschen mehr Geld im Spiel, was das Budget betrifft und die Dimension der ganzen Unternehmung. Der größte Unterschied war tatsächlich, dass während wir Homeland gedreht haben, auch immer noch geschrieben wurde. Das heißt, die ganzen Episoden waren gar nicht fertig. Mhm. Es gab so Outlines, sogenannte Outlines, wo geschrieben wird, wie sich der Charakter ungefähr entwickelt. Es kriegen aber auch nur die Departments, die das unbedingt haben müssen. Und ich habe angefangen, die Figur zu spielen, ohne zu wissen, wo die landet. Also das habe ich noch nie erlebt.
Krass.
Und das habe ich bisher noch nie erlebt. Darauf muss man sich einlassen. Glücklicherweise ist die Qualität des Schreibens bei Homeland, da sind glaube ich 12 Autoren im Writers Room, so hoch, dass man sich darauf verlassen kann, dass es relativ spannend ist. Aber das ist auch eine Übung an Loslassen, an Kontrolle weglassen so und das Stück für Stück zu erleben. Bei Beat war es so, ich kannte alle Episoden und konnte das von Anfang an sozusagen als ein Ganzes kreieren, woran ich auch große Freude habe. Ja? Vielleicht ist mir das vielleicht sogar fast lieber.
Würdest du sagen, du hast Blut geleckt am Serie machen? Oder ist es vielleicht gar nicht so maßgeblich, ob es jetzt Serie heißt oder Film?
Ja, für mich ist gar nicht so maßgeblich, erstens. Zumal ich ja immer nur in einer Staffel war. Ich glaube, es ist wirklich was anderes, wenn du jetzt als Hauptdarsteller oder als größere Rolle in 4, 5 Staffeln bist. Ich weiß nicht, ob das was... Ist nicht unbedingt was, was ich mir hier total wünsche. Weil ich mag verschiedene Figuren zu spielen. Ich finde, je mehr ich Serien gucke, desto mehr habe ich eine Sehnsucht nach was einen Anfang hat und ein Ende hat.
Das kenne ich sehr gut.
Und ich glaube, das ist auch wirklich eine andere Erzählform. Das ist eine andere Dichte, die mich vielleicht sogar dauerhafter noch mehr fasziniert, so obwohl es so viele gute Sachen gibt. Ich bin ja extrem für Miniserie. Ich finde auch, dass es viele Serien gibt, die haben eine unglaubliche Qualität, aber in der 4. Staffel denkst du, das ist wie Pornografie. Es geht einfach nur immer weiter, immer weiter, immer weiter, obwohl die Luft schon längst raus ist.
Absolut.
Und man denkt, die Story ist eigentlich auserzählt, aber das Produkt läuft noch. Ja. Und das ist ein Problem.
Total.
Es liegt vielleicht müssen sich auch die Macher erstmal daran gewöhnen, sozusagen das ins richtige Maß zu kriegen. Aber das Problem wird immer sein, weil wenn was Geld einspielt, dann läuft die Sau. Die Sau läuft bis da nichts mehr rauskommt. So, ne? Ich mag schon auch Filme.
Was hat für dich ganz speziell den Reiz ausgemacht bei dieser Serie? Über die Figur haben wir schon gesprochen, aber ich finde, dass es ein paar andere Sachen noch gibt, die wir vorher noch nicht so oft bei deutschen Serien gesehen haben. Wenn wir mal über Style reden dieser Serie, wenn wir über die Sets reden. Ich finde, auch das können ja Punkte sein, wo man sagt, okay, hier entwickelt sich auch mal endlich auf deutscher Ebene was in eine Richtung, was so ein internationales Flair hat, oder hat das gar keine Rolle?
Nee, es interessiert mich einen Scheiß.
Echt? Ja? Ja.
Okay. Ist wirklich so, weil natürlich ist es am Ende für mich wichtig.
Ja.
Und ich habe es dann auch gesehen und habe gemerkt, aber ich kenne den Produzenten auch schon länger, insofern hatte ich da großes Vertrauen. Aber ich habe dann auch gemerkt, wow, die Orte, also wie das gefilmt ist und die Orte, die gesucht wurden, das ist wirklich, die haben eine Tiefe, ja, das ist irgendwie stark.
Das meinte ich.
Aber das erstmal wollen das alle. Also jedes Projekt, was dir angeboten wird, es wird immer so getan, als wird das am Ende passieren.
Kein Film will scheiße aussehen.
Eben.
So, ja, ist klar.
Also worauf konzentriere ich mich? Ich konzentriere mich auf das, was da ist, was wirklich jetzt schon da ist. Mhm. Und das ist die Schrift auf dem Blatt Papier. Mhm. Ja? Das ist die Figur, das ist die Sprache. Da merke ich, wie erzählen die? Da sehe ich, habe ich ein Gefühl dafür ungefähr, wie ist das Potenzial, was da noch geht? Oder nicht? Also dafür... Klar kriege ich auch mit, aha, wer macht Kamera, aha, das interessiert, ist alles wichtig für mich.
Ja, ja.
Aber ausschlaggebend ist schon, was wird eigentlich in dieser Kamera an diesem Ort gezeigt?
Ja.
Und das ist letztendlich wieder eine Szene.
Ich finde das sehr souverän. Also nicht nur, wenn ich dich auf der Leinwand sehe, in allem, was du tust. Das wirkt sehr, schon angefangen bei der Auswahl von Rollen, sehr überlegt, was du tust. Gleiche Souveränität stelle ich fest, wenn wir uns unterhalten. Ja, ist so. Bist du nach den Jahren, die du jetzt in diesem Job, in diesem Business bist, fühlst du dich angekommen? Fühlst du dich wohl in dem, was du tust? Ist das eine Komfortzone geworden, diese Branche, sich in der auch so zu bewegen?
Also was auf jeden Fall, ich stelle mir nicht mehr die Frage, ob ich am falschen Ort bin. Ja, oder wenn man so anfängt als junger Schauspieler, man weiß ja natürlich nicht, funktioniert es, wie man sich entscheidet, die Sachen, die man sucht, was kommt nach der Durstphase, entsteht dann wieder was, das sind alles Sachen, die man natürlich am Ende nicht weiß, und in den letzten 10 Jahren habe ich gemerkt, okay, ich bin hier nicht falsch, ja. Ist kein Missverständnis. So, ja. Ich meine es gar nicht kokett, sondern.
Nein, ist es auch überhaupt
sondern
nicht.
Man macht es ja auch unter bestimmten Prämissen. Ja? Wenn es alles jetzt irgendwie so nach hinten gehen würde, was muss ich mich da so quälen? Ne? Also, das ist schon so. Angekommen fühle ich mich überhaupt nicht, weil ich glaube, das ist natürlich Teil des Antriebs, dass man die ganze Zeit nur. Dass man immer auf dem Weg ist so, und dass man immer woanders hin will, dass man immer von der Zukunft träumt. Das macht man ja auch als Mensch, das macht jeder. Ne? Und jeder muss sich selber zwingen, nicht so sehr von der Zukunft zu träumen, weil er weiß, jetzt ist jetzt. So, ja? Und am Ende habe ich immer von der Zukunft geträumt, und als ich dann da war, habe ich gemerkt, mein Leben ist vorbei. So. Also, und so habe ich das hier natürlich auch. So, ne? Aber ich träume, ich glaube schon, ich finde ja Jugend im Film gar nicht so interessant. Ja? Das heißt, ich glaube, bei mir geht es jetzt erst los. Also, und ich habe schon große Hoffnungen sozusagen, dass da Geschichten und Zusammenarbeiten kommen, die weitergehen und die sich entwickeln. Ich bin ein bisschen, bin eine bestimmte Unsicherheit, die Branche auch macht mit dir, oder sozusagen der eigene Wunsch und das, was du dann, die Chance, die du dann wirklich hast, da gibt es ja Diskrepanzen. Ja? Also man wird natürlich auch verunsichert auf diesem Weg. das ist so ein bisschen weniger geworden. Mhm. Wobei ich auch die Branche ist was ich immer wieder erlebe, so nebenbei.
Ja.
Aber ich lebe ein ganz anderes Leben, da spielt die Branche überhaupt keine Rolle. Die Leute, die meine Freunde sind, haben mit der Branche nichts zu tun. Also ich kann da ganz gut parallel fahren.
Sicherlich auch eine ganz gute Psychohygiene, das so zu handhaben.
Ich glaube, dass es total wichtig ist, weil ich bin ja nicht für die Branche geboren worden und ich will auch nicht von der Branche erzählen, sondern ich will von anderen Sachen erzählen.
Alexander Fehling, ein immer wieder wahnsinnig gern gehörter Gesprächspartner in Eine Stunde Film. Wenn ihr richtig Schiss vor diesem Mann kriegen wollt, Beat bei Amazon Prime. Super Performance, sehr geile Serie. Bin sehr froh, dass wir darüber gesprochen haben.
Schön, ich danke auch. Dir. Vielen Dank. Danke dir sehr.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, ihr Lieben. Anlauf nehmen, mit dem Wagen durch die Mauer. Gleis 9¾ wartet nicht.
Meine Brüder, meine Schwestern. Es wird behauptet, ich würde sie hassen. Les Noms Magiques. Doch ich hasse sie nicht. Das tue ich nicht. Ich kämpfe keineswegs aus Hass. Magie erblüht nur in außergewöhnlichen Seelen.
So sieht's aus. Die Nummer geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und wir werden es vermutlich nicht aufhalten. Was in diesem Fall fast ein bisschen schade ist, denn das hier würde man mitunter gerne aufhalten. Und zwar nicht aus niederen Beweggründen, sondern aus nachvollziehbaren. 8 wirklich ganz wundervolle Harry Potter Filme, ich denke, da sind wir uns einig, haben Kinogeschichte geschrieben. Seit genau 2 Jahren wissen wir, die Cash Cow wird weiter zwangsgemolken, bis nur noch heiße Luft aus dem Euter kommt. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, hieß das Potter Spin-off, benannt nach einem Buch des Zauberschullehrer von Hogwarts, also der dieses Buch geschrieben hat, was dann später in den Harry Potter Filmen auch eine Rolle spielt. Hauptfigur dieser Bücher, also Fantastische Tierwesen, ist der Autor selbst dieses späteren Potter-Schulbuches, ein junger Zauberer namens Newt Scamander, gespielt von Eddie Redmayne. Diese Woche kommt also jetzt Teil 2 davon in die Kinos. Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, eben diesen Grindelwald habt ihr gerade eben gehört, gespielt wie schon kurz am Ende des ersten Teils. Hier jetzt in voller Spielfilmlänge von Johnny Depp. Damit zum Problem dieses Spin-Offs, beziehungsweise zur Reihe von Problemen mit diesem Spin-Off. Problem Nummer 1, die Macher und Entscheider. Romanvorlage und Drehbücher sind nämlich von Potter-Romanautorin J.K. Rowling. Die Regie führt David Yates und der Produzent ist David Heyman. Was bedeutet das? J.K. Rowling hat natürlich alle Potter-Bücher geschrieben, das wisst ihr, und ist jetzt auch Autorin und Drehbuchautorin von Fantastische Tierwesen. David Yates, der Regisseur, hat nicht nur schon den ersten Teil hiervon jetzt gedreht, sondern auch die letzten 4 Harry Potter-Filme, und der Produzent David Heyman hat nicht nur den ersten Tierwesen-Teil produziert, sondern sogar auch sämtliche Harry Potter Filme. Ja, wieso sagt ihr jetzt, ist doch gut, das sind Leute, die sich mit dem Universum auskennen, sage ich, verstehe euren Ansatz, funktioniert aber nicht. Denn alle Macher scheinen durch ihr jahrelanges Potter-Engagement mittlerweile absolut betriebsblind geworden zu sein. Denn zum einen ist die ganze Fantastische Tierwesen-Geschichte dermaßen verschwurbelt und verzahnt und verzwickt und verzwackt, dass kaum einer noch mitkommt, wer da jetzt alles mit wem welche Allianzen bildet und was das warum, wie und wo mit den späteren Potter-Ereignissen zu tun hat. Denn Fantastische Tierwesen spielt ja rund 50, 60, 70 Jahre sogar vor Harry Potter. Viel zu kompliziert, um zu viele Ecken gedacht. Nächstes Problem, 5 Teile sollen es insgesamt werden. Das ist viel zu viel. Schon erst recht für eine Story, die dann am Ende doch wieder nur in Anführungszeichen Potter ist, also guter Zauberer gegen bösen Zauberer. Was richtig Neues ist denen da nicht eingefallen. Dann zu viele Figuren, auch ein neuer Dumbledore, gespielt von Jude Law.
Wieso gehen Sie nicht?
Ich kann nicht gegen Grindelwald vorgehen. Sie müssen es tun. Nun, ich kann sie nicht verübeln. Ich an ihrer Stelle würde vermutlich auch ablehnen.
Was?
Es ist spät. Gute Nacht, Newt.
Warten Sie, nein! Oh, na vielen Dank.
Also ein neuer Dumbledore-Darsteller zwar, aber die Figur Albus Dumbledore kennen wir natürlich. Und damit nicht genug. Namen, die wiederkehren, Figuren, die wiederkehren in anderer Besetzung. Auch Settings kehren wieder, wie zum Beispiel Hogwarts, das jetzt auch eine Rolle spielt. Und all das, was vielleicht als liebevolle Reminiszenz an Harry Potter gedacht gewesen sein könnte, wirkt am Ende leider wie Einfallslosigkeit für Neues. Absolute Potter-Fachleute, Kenner der Fantastic Beasts Bücher, die mögen diesen Film vielleicht gerne sehen, jetzt den neuen, und auch verstehen. Auch wenn Yates als Regisseur da wieder mal wirklich sehr viel optisch überzeugende Action auf die Leinwand hämmert, bleibe ich unterm Strich dabei. Nach 8 Potter-Filmen war alles wunderbar gesagt. Alles, was bisher danach gekommen ist, ist redundant. Und redundant und redundant und redundant und redundant und redundant.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Letzte Amtshandlung für die Sendung heute. Auch wenn uns der Film Fantastic Beasts Teil 2 Grindelwalds Verbrechen nicht restlos überzeugen konnte, und zwar weder Anna noch mich, versuchen wir jetzt genau zu der Frau nach London zu schalten, zu Anna Wollner, die nämlich dort heute mit den Stars dieses Films gesprochen, sich mit denen darüber unterhalten hat. Ich hoffe, das klappt mit der Leitung. Hoffe, Anna, du bist da. Nebenbei in London heute schon Christmas Shopping gemacht, oder wie?
Ja, ich habe allerdings dir nichts mitgebracht. Ich hoffe, das kannst du mir nachsehen.
Ja, es ist immer das Gleiche. Ich schicke dich in der Weltgeschichte umher, damit du all diese Stars triffst, und zum Dank bringst du mir, na gut, du hast mir die Stars selber mitgebracht. Wollen wir über die reden?
Unbedingt. Siehst du, das ist auch viel besser als irgend so einen hässlichen Weihnachtssweater.
Sehr gut. So, genau, mit so einem hässlichen Rentier drauf. Danke, dass du mir nichts mitgebracht hast. Du, Anna, hast, nachdem wir eben in der Sendung schon hinreichend über dieses verworrene, verschwurbelte Ding namens The Crimes of Grindelwald hier gesprochen haben, du hast die Stars des Films gesprochen, Eddie Redmayne, Ezra Miller und Jude Law. Wie waren die heute so drauf?
Ziemlich durchgeknallt, vor allem Ezra Miller, der ja den weisen jungen Credence spielt, der, ich verrate jetzt nicht zu viel, eine Schlüsselrolle hat im Film. Der hat nämlich ein Interview vor mir gesungen und mir dann erstmal erklärt, was er anhat, nämlich eine durchsichtige Plastiklatzhose, durch die ich sein Brusthaar sehen konnte.
My German Jewish ancestry on my mother's side were Metzger. Am I saying that right? They were Metzger. The Danglers, they came to Brooklyn, then they went back to Europe. Mistake! At the time. I'm sort of shouting out, you know, it's kind of for my Metzger.
Seine jüdischen Vorfahren, die waren Metzger, und deswegen trägt er jetzt in Erinnerung an sie diese Latzhose. Naja, wer es tragen kann, der kann es halt eben tragen. Aber ganz ehrlich, Ezra Miller, der ist wirklich ein bisschen durchgeknallt. Ich hätte mich da über den Weihnachtswetter doch mehr gefreut als über dieses Teil.
Sorgen hätte ich mir gemacht, wenn diese Plastiklatzhose voller Blut gewesen wäre. Hast du da was erkennen können?
Zum Glück nicht. Ich war vom Brusthaar so abgelenkt. Blutspritzer waren keine drauf.
Na gut. Kommen wir zu den etwas seriöseren, den mutmaßlich seriöseren, zum Beispiel zum Goldmann Eddie Redmayne. Der hat einen Oscar zu Hause im Regal stehen für die Entdeckung der Unendlichkeit, als er Stephen Hawking war. Und spielt hier das erste Mal in seiner Karriere in einer Fortsetzung mit in diesem zweiten Teil. Wie hat sich das für ihn angefühlt, wieder den Zauberstab als Newt Scamander in die Hand zu nehmen?
Naja, er könnte sich, wenn wir ehrlich sind, dran gewöhnen, an dieses Gefühl.
I found it amazing because with these films, with most films you make them and then that's it. With these films, it never really stops. You make the film and then you're doing things like virtual reality or the audiobook, and so it, and then you start making the second film. So it was almost like the character could kind of sit and marinate for a year. And then when he came back to the set, Joe had written this new script with all sorts of new circumstances. And yet the character had just been sitting in you for years. I felt wonderful.
Auch wenn er, finde ich, aufpassen muss, nicht zu autistisch zu werden dabei mit seiner Interpretation des Newt Scamanders, denn er hat mir manchmal ein bisschen zu verwirrt reingeguckt.
Ja, manchmal guckt er vor allen Dingen ein bisschen zu häufig von links unten nach rechts oben, so mit schräg gehaltenem Kopf. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, da muss man vielleicht mal an seiner Stelle ein bisschen aufpassen, nicht zu redundant in jeder Rolle zu werden, die er so spielt aktuell gerade. Jude Law, der ist neu in der Runde als der junge Albus Dumbledore. Wie fügt der sich da für dich ein? Was hat der für einen Eindruck gemacht in dieser Wizard World?
Also ich fand ihn wesentlich besser als Johnny Depp, wenn ich mal ehrlich bin. Und er hat gefühlt den Film dann auch für seine Kinder gemacht, damit die endlich mal einen Film mit ihm gucken können. Und am Set hat er sich dann auch gleich direkt zu Hause gefühlt.
It's a very warm, collaborative, inclusive atmosphere. You feel comfortable to create and use your imagination, and you've also got wonderful parts to play with, you know, great characters with backgrounds and lots of information that you can use and dip into, and it's everything you kind of look forward to as an actor. And there's a lightness to it. So, you know, you can play the drama, you can play backstory, but then there's always a light touch. Because she, the writer, Jo Rowling, obviously always has a sense of, a great sense of humor, I suppose. It's present.
Diese Leichtigkeit allerdings, die habe ich im Film dann doch etwas vermisst, der ja sehr, sehr düster geraten ist. Wobei, ja, an Jude Law als Dumbledore könnte ich mich tatsächlich gewöhnen.
Anna Wollner aus London mit den Stars von dem zweiten Teil von Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Der Film ab Donnerstag draußen. Anna, wann bist du aus diesem London wieder draußen?
Ich nehme morgen um 13:30, glaube ich, den Hogwarts Express in Form eines Flugzeuges und lande dann hoffentlich sicher in Tegel auf Gleis 9¾.
Sehr gut. Ich freue mich auf dich und dann darauf, dich wieder hier live im Studio zu haben. Das Beste, was an Leitung aus London zu kriegen war, haben wir gequält heute Abend. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz.
Gern geschehen.
Was willst du auch erwarten, ne, wenn du in irgendein Land schaltest, in dem der Leitungs-Brexit sozusagen schon vollzogen ist? Da kannst du ja nichts machen. Ich setze mein Auf Wiedersehen wieder hören gleich hinten dran. Nächste Woche Dienstag wieder eine Stunde Film. Dann reden wir unter anderem über Filmreif. Wir haben die Macher vom Bundesfestival Junger Film bei uns. Sehr spannend, freue ich mich sehr drauf. Bis dahin, lasst es euch sehr gut gehen. Geht nicht in Filme, in die ich nicht auch gehen würde. Guckt nichts, was ich nicht auch sehen würde.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.